Herzlich willkommen zum Podcast Sicherheitsfragen, dem ÖDIF Informationssicherheitspodcast für Entscheidungsträger. In diesem Podcast beleuchten wir für Sie Themen der Informationssicherheit aus einer praxisnahen und leicht verständlichen Perspektive. Und ich persönlich bin heute ganz besonders auf diese leicht verständliche Perspektive gespannt, denn heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, da habe ich selbst ein paar Fragezeichen und bin froh, mich mit Waldemar darüber austauschen zu können. Hallo Waldemar.
Hallo Jean. Ja, ich bin mal gespannt, wie viele Fragezeichen ich noch erzeugen kann.
Wir wollten heute über das Thema Herausforderungen und Chancen für die Cybersicherheit im Internet der Dinge, IoT, besprechen.
Und dann sprechen wir ja nicht nur über die berühmt-berüchtigte Smartwatch oder ähnliches, sondern tatsächlich im Business-Kontext.
Im Business-Kontext, genau. Also, weil im Privatkontext, wie du sagst, die Smartwatch, den Lichtschalter, die Kameras, die man vielleicht zu Hause hat oder so, da ist es für mich schon relativ klar. Und da sind, glaube ich, auch die Risiken für mich zum Beispiel relativ klar, die es da gibt. Aber im Business-Kontext finde ich es eine ganz große, oder da ist es mir noch nicht so häufig begegnet. Was so für dich die typische Anwendung eines IoT-Gerätes im Business-Kontext? Was ist dir da schon begegnet?
Also ich fange mal erstmal an, dass schon bereits in 2021 es eine Studie gab, die gezeigt hat, dass es heutzutage 45 mal mehr maschinelle Identitäten in einem Unternehmen sich befinden als menschliche. Das ist hauptsächlich auch auf die IoT zurückzuführen, weil 45 mal mehr Maschinen in einem Unternehmen zu haben als Menschen wäre ja schon mal für die meisten Unternehmen eine Luxussituation. Das würde bedeuten, sie sind sehr digital und sie brauchen kaum noch Menschen, um das zu verwalten. Entschuldigung. Aber IoT hat immer mehr Einzug gefunden, vor allen Dingen in Produktionslinien tatsächlich. Und da geht's dann darum, dass oftmals so gewisse, ja, ich sag mal, Kleinigkeiten, die man früher nicht hatte, aber benötigt hat, so wie eine Steuerung auf einem Laufband, ob jetzt das Paket in Richtung A oder in Richtung B laufen soll, das wird immer mehr nachgerüstet und auch immer weitere Überwachungssysteme, die halt unterstützen. Also wir sprechen von Maschinen, die teilweise einfach nur Pakete von Laufband A zum Laufband B schubsen. Wir sprechen teilweise über kleine Maschinen, die über Fotoanalyse Bildverarbeitung betreiben, sei es auf Produktfehler oder sonstige Dinge. Wir sprechen aber auch über Zugangssysteme, die einfach kabellos irgendwo an eine Tür befestigt werden, damit sie sich öffnet.
Verstehe. Das ist ja jetzt aber nichts Neues. Also das gab es ja eigentlich schon oder gibt es schon sehr lange in den Produktionslinien, dass man irgendwelche Sensoren hatte, die eben dann eingreifen. Das heißt, die Fotosensorik, das kenne ich auch noch aus der Produktion. Warum ist das jetzt plötzlich Internet, also Internet of Things?
Zum einen, je neuer die Fabrik ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass dort irgendwie schon schlaue Dinge mit eingebaut wurden bei Design, die diese Steuerung mit ermöglichen. Legacy-Fabriken, die halt, naja, schon mal ein bisschen in die Jahre gekommen sind und irgendwie, was ich vor 20, 30 Jahren designt wurden, die werden immer gerne mit sowas nachgerüstet. Mhm. So, und um sicherzustellen, dass diese Devices natürlich permanent vernünftig funktionieren, dass die Auswertung läuft und so weiter, ist es teilweise auch notwendig, denen einen Internetzugang zu geben. Also sei es, um eine Uhr einfach nur vernünftig miteinander abzustimmen, sei es, sich einfach nur am Home-Server zu registrieren oder Updates abzurufen oder. Die sind sehr oft tatsächlich mit dem Internet verbunden, wobei es auch nicht für alle Devices tatsächlich notwendig ist.
Jetzt, wo du das so erwähnst, denke ich natürlich gerade an einige Unternehmen, die ich kenne, die sehr, sehr stark auf das Thema Cloud First setzen, die also zum Teil gar keine On-Premise-Infrastruktur mehr haben und betreiben. Hat es damit auch was zu tun oder leistet das dem Internet of Things vielleicht Vortrieb, dass ich sage, wenn ich so ein Foto auswerten will, habe ich gar keinen eigenen Server mehr, auf dem ich eine Software installiere, die das tut, sondern muss eigentlich irgendwo ins Internet, nämlich auf meinen Cloud-Service zugreifen können, weil dort die Software läuft und die
Ausrufe. Gerade bei solchen Devices ist es tatsächlich sehr wichtig, weil die IoT-Geräte sind von Haus aus nicht die schlauesten. Die haben die notwendige Hardware drauf, um bestimmte Tätigkeiten durchzuführen, aber so richtig Analyse betreiben können sie meist eingeschränkt. Sprich, die geben das weiter an einen Server mit deutlich mehr Power und der geht dann halt mit seiner KI-Anwendung oder sonstigem heutzutage noch drauf und macht da halt seine Magie. Und ja, in dem Fall kann ich nicht einfach sagen, okay, du kannst nicht nach draußen telefonieren. Klappt
Naja,
halt nicht.
verstehe, ja, logisch. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich dann solche Geräte habe und brauche, gibt es wahrscheinlich nicht den einen Hersteller, der mir alles liefert, wo ich sage, okay, dem kann ich vertrauen und der hat schon das Konzept in der Tasche, braucht es nur rausziehen und sagen, mach so, dann ist sicher.
Ich könnte es versuchen, ja, aber dann würde ich natürlich von der gesamten Disruption der Startups nicht profitieren können. Warum Disruption der Startups? Also ich habe jetzt gar nicht so lange her, 1 oder 2 Jahre, ich kann mich ehrlich gesagt nicht 100% daran erinnern, bei der Hannover Messe einen Sensor kennengelernt, welcher mit Quantentechnologie in der Lage ist, den gemahlenen Kaffee innerhalb einer Fabrik auf seine Körnung in Echtzeit zu untersuchen.
Verrückt.
Sprich, früher musste man immer eine Probe nehmen und dann gucken, wie gut ist der Kaffee gerade gemahlen, muss ich die Maschine etwas nach oben, nach unten justieren, muss er feiner, muss er gröber werden, weil der Geschmacksunterschied ist dabei in der Regel gravierend. Deswegen ist gerade diese Qualitätssicherung das A und O in so einer Fabrik. Wenn man jetzt natürlich mit Quantentechnologie einen Sensor da einsetzt, da gab es einen super Ausdruck für, den ich ganz klar vergessen habe, die Körnung gleichzeitig alle Körner innerhalb von wenigen Sekunden betrachten kann und einem
Ja.
sagen kann, ob die Körnung passt oder nicht passt. Na, das kriege ich halt nicht von meinem traditionellen Riesen, der sich noch nie damit beschäftigt hatte. Das Startup hatte sowas verfügbar, hat das bereits in einer Fabrik eingesetzt, und es funktionierte wunderbar.
Stelle ich mir das natürlich wahnsinnig komplex vor, wenn ich jetzt also eine Produktionslinie denke, große Maschinen, Förderbänder, irgendwas passiert da an der Stelle. Das ist ja wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, da irgendwas nachzurüsten und einfach dran zu koppeln, oder?
Es kommt immer ganz drauf an, welchen Use Case man tatsächlich zur Verfügung hat. Wie gesagt, also Quantenphysik, nicht mein Feld. Ich könnte nur falsche Ausdrücke benutzen. Deswegen schwenke ich mal wieder zu irgendwas anderem, was halt deutlich, ich sag mal, naheliegender ist. Aber auch in einer also Linie habe ich durchaus Möglichkeiten. Wenn ich mein Produktionsband habe, dann kann ich an das Band rechts und links durchaus Schranken oder ähnliches also montieren, die dann halt sich dementsprechend anschauen, wie viele was hier Produktionseinheiten laufen gerade über dieses Band. Ich kriege meinen Zähler direkt oben auf das Display, kann sehen, ist potenziell die nächste Maschine gerade hier voll ausgelastet, hat sie nicht genug Last oder versuche ich sie gerade tatsächlich zu überlasten oder einen Stau auszulösen, kann dementsprechend die vorherige Maschine nochmal genauer steuern und so weiter und so weiter. Also diese Möglichkeiten existieren immer, wie aber auch Devices, die man heutzutage an eine Maschine von außen befestigt. Das ist ein kleiner Dot. Wer den Hersteller wissen möchte, wird sicherlich entweder wissen, wer das ist oder kann das jederzeit nachschauen, weil Werbung, ne, ist halt nicht das, was wir uns auf die Agenda geschrieben haben. Aber dieser Punkt, der untersucht die Maschine nach den Schallwellen, die von der Maschine erzeugt werden. Verändern sich die Schallwellen innerhalb der Maschine? Es ist immer ein Indikator, dass sich gerade ein Teil irgendwie gelöst hat und eine andere Vibration erzeugt.
Krass.
Wenn man das in Echtzeit auswerten möchte, diesen Schall, das kriegt man auch nicht auf diesem kleinen Gerätchen hin. Und einen eigenen Server extra dafür zu installieren, ist auch nicht für jeden immer möglich. So, sprich, potenziell wieder eine Anbindung ans Internet, wo die Alerts ausgelöst werden mit Maschine XYZ hat gerade irgendwie eine Schallwellenveränderung, bitte prüfen.
Vor allen Dingen als Entscheider habe ich ja wahrscheinlich gar kein Interesse an den Details der Technik, sondern ich möchte ja wahrscheinlich wissen, okay, Maschine A fällt vermutlich nächste Woche aus, bestelle schon mal Ersatzteile. Und diese Information kann ich wahrscheinlich auch irgendwo als Service einkaufen. Das heißt, ich kriege dann ein schönes Dashboard präsentiert, wo steht, bitte Ersatzteil für Maschine A bestellen.
Genau, und wenn man das im größeren Kontext tatsächlich denkt, man hat, nehmen wir an, jetzt so eine Chemiefabrik. Riesengroß. Und ich kenne das aus anderen Ländern, also in denen ich auch schon gewesen bin, in diesen Fabriken, dass sie sich teilweise Leute mit dem perfekten Gehör reinholen, die durch die Fabrik laufen und sich die Fabrik erstes Mal anhören und dann immer wieder, um zu sagen, ob das an irgendeiner Stelle eine Abweichung in der Tonfrequenz gibt. Statte ich
Faszinierend.
jetzt diese gesamte Fabrik mit diesen kleinen Devices aus, brauche ich schon mal die zwei Leute, die da durchlaufen und vielleicht aber auch nicht das Richtige sagen. Die brauche ich schon mal nicht.
Ja,
Aber
klar.
das kleine Gerät kann mir sagen, ob in meinem Kühler gerade ein Rohr abgerissen ist und hin und her flattert und ich sollte lieber die Fabrik runterfahren oder nicht.
Vor allen Dingen 24/7, ne? Da sind wir wieder beim Thema Überwachung an der Stelle. Ne? So ein kleines Gerät schläft nie, und ist zu jeder Tages- und Nachtzeit verfügbar und kann
Genau,
da.
und wenn ich Personen da durchschicke, dann muss ich ihnen natürlich ein Referenzgeräusch um die mitgeben. Schwierig.
Verstehe. Spannend, spannend. Ja, das ist ja natürlich ein ganz anderes Feld. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, vielleicht auch für die Leute, die uns zuhören und vielleicht solche Geräte sogar im Einsatz haben. Was sind jetzt so typische Risiken, die man sich damit ins Haus holt?
Das gleiche Risiko, was die IoT-Geräte schon seit eh und je hatten, seitdem sie gebaut werden. Sie sind klein, sie sind nicht immer selbst intelligent. Und in 90% der Fälle ist Security nicht ihre Kernkompetenz. So.
Das heißt,
Das heißt, ich kann auf so einem kleinen Device, was einfach nur nichts, also nichts anderes zu tun hat, als so einen Laserpunkt abzuschießen, um mir zu sagen, ist er gerade kürzer oder länger, da kann ich nicht eine Firewall drauf installieren, weil die Kapazität einfach nicht da ist. Da kann ich auch keine Antivirensoftware drauf installieren, weil die Kapazität einfach nicht da ist. Aber die Signale, das sende ich trotzdem. Sprich, wie sichere ich etwas ab, wo ich keine Security-Software drauf laufen lassen kann? Und wenn ich sie drauf laufen lassen würde, würde wahrscheinlich das Gerät vollkommen in die Knie gehen, weil es einfach mit dieser Last an Daten, die von der gerade abverlangt wird, gar nicht fertig werden kann, weil es ja eigentlich eine andere Aufgabe hat.
Na
Also wie
klar.
sichere ich das eigentlich ab? Weil es ja mitten in meiner Produktion ist und die zum Stillstand bringen kann oder gegebenenfalls, naja, essentielle Tätigkeiten durchführt. Sprich, ich kann nicht oder möchte nicht darauf verzichten, aber ich habe ein Security-Loch. Wie stopfe ich das?
Ich finde, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, das rauszustellen. Also, da geht es nicht darum, dass ein Angreifer dieses Gerät kapert und dann nutzt, sondern vor allen Dingen, dass eben gerade dieses Thema Datenintegrität bei diesen IoT-Devices besonders wichtig ist. Also zum Beispiel nicht diesen, du hast es gerade gesagt, die Länge des Laserpunktes sozusagen manipuliert, weil dann vielleicht im Gesamtkontext der Maschine, der Produktion was ganz anderes dabei rauskommt. Eine Störung, aber vielleicht auch eine Veränderung der Produktzusammensetzung, die dann potenziell gefährlich sein können. Ist das
Und
richtig?
beides ist tatsächlich möglich, weil wenn man so einen Portscanner im Internet einfach mal loslaufen lässt, da findet er jede Menge. So, wenn er jetzt tatsächlich zufälligerweise so ein Device finden würde, dann kann man zum einen, wie du schon sagst, die Daten manipulieren. Super schlecht für die Produktion. Die kann bis zum Stillstand gehen oder Überlastung. Kann aber auch diesen Datenstream tatsächlich mit anderen Daten anreichern. Und somit ein anderes System in die Knie zwingen und sich vielleicht eine Tür öffnen. Also ein klassischer Buffer Overflow, weil die Empfangssysteme sind auch nicht immer dagegen abgesichert. Also was Buffer Overflow ist, möchtest du das kurz erklären?
Kann ich gerne, ja. Also grundsätzlich in jedem Programm werden für Variablen bestimmte Bereiche des Speichers reserviert und ein Angreifer kann versuchen, die Variable mit so viel Inhalt zu füllen, dass diese Grenzen überschritten werden. Und wenn das eben ein Fehler in dem System existiert, dann werden diese Dinge, die über den Speichergrenzen hinausgehen, eben auch ausgeführt. Und wenn dort ein Befehl drin steht, wird der ausgeführt, der sonst nicht ausgeführt werden würde. Das ist diese klassische Buffer-Overflow-Attacke.
Genau, und das ist halt das, warum man solche Devices tatsächlich auch gerne versucht, in Angriff zu nehmen. Also wir reden hier erneut von jemandem, der versiert in der Lage ist, Dinge zu tun, die über, ja, Download-Software hinausgehen. Dennoch sehr oft interessant, weil gerade kritische Infrastruktur und Versorgungsindustrie oder auch einfach nur jemand, von dem sich der Angreifer viel Geld erhofft, die bieten alle natürlich diese Angriffsfläche. Nun, wie gesagt, ein Portscanner interessiert sich nicht für die Größe des Unternehmens.
Das stimmt, das stimmt. Und jetzt kommt mir gerade eben noch der Punkt, dass eben die ganzen großen Botnetze, wie Mirai und so weiter, sich sehr stark auf IoT-Geräte beziehen. Ich habe das in der Vergangenheit tatsächlich hauptsächlich auf Consumer-Grade-Produkte bezogen, also Heimkameras und so weiter oder der Kühlschrank, der mit dem Internet verbunden ist. Aber natürlich in der Perspektive kann es auch ein solches Steuerungsgerät, ein Industriegerät sein, an der Stelle, weil was der Angreifer dann versucht, da drauf zu platzieren, ist sehr, sehr geringe Software, also eine sehr geringe Komplexität. Die versucht dann als Bot immer nur zum Beispiel ein Ziel, ein Opfer anzufragen und diese massenhafte Anzahl an Anfragen, wenn man ganz viele von diesen IoT-Devices hat, die zwingt dann den angegriffenen Server gegebenenfalls in die Knie. Macht natürlich Sinn an der Stelle, verstehe. Ja.
Eine Internetseite, die angegriffen wird, kann einen Reputationsverlust, vielleicht ein bisschen Ausfall in Vertriebszahlen oder ähnliches bedeuten. Der vollständige Stillstand der Produktion aufgrund korrumpierter IoT-Devices, das kann schon richtig in Hunderttausende gehen.
Verstehe, ja, das ist wirklich ein krasses Teil. Es stellt sich jetzt natürlich die Frage, ich glaube, wir haben jetzt mal so grundsätzlich die Herausforderung so ein bisschen rausgearbeitet und dass das eben kein reines Consumer-Problem ist, sondern auch im Business-Umfeld. Jetzt würde man natürlich erwarten, okay, das muss ja irgendwie abgesichert sein im Business-Kontext. Was kann man denn jetzt tun, um das abzusichern?
Also das, was in der IT am meisten verbreitet und bekannt ist, das ist natürlich die berühmt-berüchtigte Netzwerksegmentierung. Sprich, ich nehme diese Geräte in ein separates Netzwerk und lasse sie über dieses Netzwerk mit meinem eigentlichen Netzwerk kommunizieren und die Daten hin und her schieben. Da baue ich ein paar Firewalls dazwischen, alle sind glücklich.
Ja.
100% sicher gibt es sowieso nicht, aber die reine Netzwerksegmentierung reicht irgendwann auch nicht aus. Denn zum einen, ich habe auf einmal so viele Netzwerke zu pflegen, wie ich Personal im Unternehmen habe. Ne, weil ich kann nicht jedem Gerät einzeln ein eigenes Netzwerk zuweisen, aber einer Gerätegruppe würde ich das schon tun.
Mikrosegmentierung, ja, genau.
Geräte, die nicht miteinander verwandt sind oder vollständig unterschiedliche Tätigkeiten ausführen und entsprechend in einer unterschiedlichen Kritikalität im Unternehmen tätig sind, würde ich auch nicht in ein Netzwerk packen. Die würde ich logischerweise auch voneinander trennen. Wie gesagt, sehr verwaltungsintensiv, weil die Netzwerke müssen auch alle irgendwo gepflegt werden. Und wenn man zwischendurch ein Switch ausfällt oder ähnliches, was diese ganze Segmentierung an Bord hat, dann dauert es schon ein bisschen, um das wieder aufzubauen. Dennoch würde ich nicht drauf verzichten.
Sehe ich genauso. Und glaubst du, dass es diese Komplexität ist, auch der Grund, warum es immer noch Devices gibt, die vielleicht frei im Internet erreichbar sind?
Ja, es wird auch sehr oft entweder übersehen oder einfach auch bewusst dieser Zugang gegeben. Ne, manchmal, wie gesagt, wenn du eine Auswertung nicht auf dem Gerät selber fahren kannst oder in deinem eigenen Netzwerk nicht den entsprechenden Server installieren kannst, möchtest, was auch immer, dann geht es halt hoch in die Cloud und durchs Internet. Also, ne, es gibt auch Zugänge, die werden auch, wie gesagt, auch oftmals vergessen. Also die berühmt-berüchtigte Uhr, die sich ja irgendwo abgleichen muss. Die ist auch nicht immer auf einem gesicherten Server abgeglichen, sondern wird oftmals auch im freien Netz tatsächlich rangezogen. Deswegen, Segmentierung nach wie vor wichtig, weil man muss diese Unterschiede tatsächlich im eigenen Netz machen, um da nicht vielleicht das vollkommene Scheunentor zu öffnen. Aber ich würde auch immer das Gleiche empfehlen, wie man das bei Person auch machen würde, den Ausweis vorher checken.
Was heißt das? Wie checkt ein IoT-Gerät seinen Ausweis?
Ja, wie es bei uns üblich ist, jeder Besucher, der in irgendeiner Weise bei uns ins Gebäude reinkommen möchte, muss sich vorher eintragen und bestätigen, wer er persönlich ist, wie lange er sich bei uns im Unternehmen befindet, mit wem er da gegebenenfalls spricht. Und dann dürfen sie natürlich warten, bis sie jemand abholt und dorthin bringt, wo sie hin sollen. Na, und von da aus ist auch kein eigenständiges Rumrennen möglich, sondern es ist halt nur den Weg zur Toilette, den bekommt man noch gezeigt. In die nächste Etage kommen wir schon mal gar nicht. Ja, zumindest nicht, wenn man da nichts verloren hat. Und Ähnliches ist auch bei Geräten tatsächlich der Fall. Oder bei Servern auch allgemein. Es gibt die Sicherheitszertifikate, die für sowas eingesetzt werden. Das ist dann quasi der persönliche Ausweis, der sagt, was darf ich eigentlich wo tun?
Ja.
Und es gibt eine Instanz, die genau das überprüft, um zu sagen, ja, du darfst hier rein. Oder sag mal, diesen Ausweis kenne ich aber nicht. Der ist aber neu.
Und haben das von Haus aus alle IoT-Devices nicht an Bord?
Tatsächlich nicht. Die meisten können das nicht. Also es gibt
Okay.
einige wenige, da ist es vom Hersteller berücksichtigt worden und da bin ich auch immer wieder stolz drauf, wenn ich die Dinger finde, dass es auch Hersteller gibt, die dran denken. Dennoch gibt es ausreichend, und das ist leider die Mehrheit, solche IoT-Geräte, die das gar nicht erst von Haus aus können, weil ja, das wurde bei der Entwicklung nicht berücksichtigt. Man wollte schnell sein, man wollte der Erste sein, man wollte der Beste sein und hat vergessen, dass man auch ein bisschen sicherer sein sollte.
Security by Design ist so ein wichtiges Thema. Ich bin froh, dass es da auch Gesetzesinitiativen gibt, die das in Zukunft stärken werden an der Stelle.
Trotzdem kein Weltuntergang. Denn woran die meisten dann aber trotzdem denken, ist natürlich, sie bauen gerne einen USB-Slot ein oder einen SD-Karten-Slot oder ähnliches, weil sie darüber ihre Programme oder die Software, die das Gerät betreibt, im ersten Moment auf das Gerät laden. Das kommt ja auch nicht von alleine irgendwie rein, weil eine Internetverbindung, die ist nicht magisch da, die muss vorher mit einer Software etabliert werden und die muss irgendwie drauf. Das heißt, irgendeine Art von Schnittstelle ist bei den meisten Geräten tatsächlich vorhanden. Und die macht man sich zunutze, um diese Zertifizierung, also sprich den Ausweis, nachzurüsten. Da gibt es Hersteller, die bieten einem USB-Slots, SD-Karten oder alles Mögliche an verfügbaren Devices, die man da quasi irgendwie zum Nachrüsten nutzen kann. Diese beinhalten das Zertifikat drauf, wie aber auch die notwendige Software, um dieses Zertifikat zu authentifizieren. Und sie verbinden sich so mit dem Gerät, dass man das ganz klar und eindeutig identifizieren kann. Also sprich, wenn jemand mit dem genau baugleichen Device versucht, in das Unternehmen reinzukommen, hat das Zertifikat aber nicht an Bord, dann wird er einfach nicht akzeptiert.
Wenn ich mir das so vorstelle, aus meiner Perspektive natürlich kriege ich dann ein bisschen Gänsehaut, weil ich mir denke, um Gott, an dieses Gerät, da könnte ja jeder Angreifer, wenn er den physischen Zugang an das Gerät hat, auch sehr einfach dann versuchen, das zu manipulieren. Also da wäre dann für mich sehr wichtig, diese Geräte auch physisch abzusichern.
Ja, das hatte ich auch schon mal eine Diskussion mit einem Kunden darüber, mit, naja, es ist ja nur ein USB-Stick. Was passiert, wenn mir der einer abzieht?
Ja,
Dann ist das
das
Gerät
Gerät
ist
weg.
dann schon mal nicht mehr zugelassen,
Genau.
weil der Stick nicht da ist und der Stick hat aber schon die Daten alle auf dem Server, und da kommt er ran.
Ja.
Zwei, ich sag mal, relativ einfache Möglichkeiten gibt es da. A, wenn ich kann, brauche ich einen Kasten drumherum, sodass keiner mehr rankommt.
Okay.
Ne? Super simpel, einmal kurz zusammengeschweißt, mit einem Schloss noch versehen, meinetwegen wunderbar. Wenn man möchte, dass die Leute das sehen, kann es ein Plexiglaskasten sein, ist auch nicht so einfach zu knacken, das würde schon niemand bemerken, hoffentlich. Möglichkeit B, noch viel einfacher. Ein kleiner Plexikontenkleber kann Wunder wirken. Klar, wenn das Device kaputt geht, muss man den Stick neu kaufen, dann muss man das Device neu kaufen. Das Device muss man eh neu kaufen, wenn es kaputt geht. Und der Stick, der ist kostenseitig tatsächlich in einem überschaubaren Rahmen. Also wir reden da über Beträge noch unter 100 Euro. Deswegen, ja, dann baut man halt beides aus, entsorgt halt beides, neues Gerät, neuer Stick, neu authentifiziert, alles geht weiter.
Wenn wir uns so darüber unterhalten, über dieses Thema, dann fällt mir auf, oder dann habe ich so die Vorstellung von so einer Fabrik und dann reden wir da eben nicht über zwei, drei Devices, die da irgendwo verbaut sind, sondern es sind ja wahrscheinlich Dutzende, wenn nicht sogar Hunderte von Geräten an der Stelle.
Es können Tausende werden, ja.
Und dann, da muss man sich natürlich im Vorfeld schon auch gut überlegen, mit wem, also, die Entscheidung hat man ja häufig als Entscheider zu sagen, ja, will ich so jetzt das Feature haben, was ich unbedingt brauche, oder suche ich mir einen Partner, der mir auch Security bereitstellt. Aber ich finde gerade da ist dieses Thema Security by Design schon in der Einkaufsentscheidung, diese Fragestellung zu berücksichtigen, können die Geräte zum Beispiel von Hause eine Zertifikatsverwaltung, dass ich mir über Sekundenkleber keine Gedanken machen muss, total wichtig.
Ja, und auch bei der Nachrüstung ist klar, der Initialpreis ist immer ein bisschen höher, logischerweise. Rechnet sich aber über die Jahre, weil man halt tatsächlich diese erhöhte Security in seiner Fabrik haben kann. Und jeder, der eine Fabrik in irgendeiner Weise ja, zu verantworten hat, weiß, was ein Produktionsausfall kosten kann.
Das wäre jetzt noch so ein anderer Punkt, den ich mir überlegen würde. Jetzt hast du dann diese Geräte und die sind produktionsrelevant. Wir wissen ja, also ich habe, das ist tatsächlich ein Fall, den ich auch selber mal erlebt habe. Da war ich für das Netzwerk einer Produktionssteuerung mitverantwortlich. Und der Hersteller von dieser Maschine wollte sich da per Fernwartung draufschalten, um eben ein Problem zu beheben an der Stelle. Deswegen mussten wir dort einen Netzwerkzugang schaffen, den wir dann auch stark abgesichert haben. Jetzt hast du so kleine Geräte, du hast gerade gesagt, Tausende vielleicht. Jetzt bekommen die ein Update und das Update ist fehlerhaft. Wir hatten das gerade letztes Jahr bei einem großen Hersteller im Security-Bereich, wo ein Update ganze Flughäfen lahmgelegt hat an der Stelle. Kann man sich dagegen überhaupt irgendwo absichern und wie würde man das machen?
Gut, das Update, ich sag mal, ob die jetzt mit einem Zertifikat ausgestattet sind oder nicht, das macht keinen Unterschied. Das Update kommt trotzdem. Und jede IT, die ich kenne, die das tatsächlich vernünftig macht, macht das geordnet. Sie testen das Update erstmal an ein oder zwei Devices und dann kommt die flächendeckende Verwaltung oder beziehungsweise der flächendeckende Rollout, wenn man dann weiß, dass das jetzt tatsächlich funktioniert. Bei den Zertifikaten kommt aber eine zusätzliche Hürde dazu. Sie laufen ab. Ein Zertifikat, das Open End am Laufen ist, ist auch
Ja,
kein
sicher.
sicheres Zertifikat,
Nee.
sondern die müssen regelmäßig ausgetauscht werden.
Genau.
So, dann habe ich jetzt tausende Maschinenzertifikate, jetzt habe ich noch ein paar tausend Serverzertifikate on top und jetzt betreibe ich noch zwei, drei Plattformen, wo ich noch öffentliche Zertifikate dazu habe. Ja, wie viele
Brauche
Menschen
drei
will ich
Leute zum
tatsächlich einstellen, um
Zertifikat
diese
einstellen.
Dinge auch regelmäßig auszutauschen? Und wenn man dann auch noch darauf schaut, dass ab diesem Jahr Google seine Zertifikate, also die öffentlichen Zertifikate auf eine Lebenszeit von 90 Tagen beschränken möchte, statt wie jetzt Open End, und Apple sogar sagt, 45 Tage sind uns genug, dann wird es auch wieder spannend, weil auch die wollen natürlich immer regelmäßig ausgetauscht werden, wenn was passiert, wenn so ein Zertifikat mal verfällt.
Ja.
Ich habe eine Lieferkette innerhalb der Systeme. Ein Zertifikat kann nicht authentifiziert werden, sprich, die
Die ganze
Daten
Kette.
können nicht weiterfließen, alles steht still.
Ja.
Einfach alles. So, ja, zum Glück gibt es
Worst
Umschlag.
case, würde ich sagen, oder? Du hast jetzt gerade mal den Teufel an die Wand gemalt. Also hol mal bitte den Hochdruckreiniger raus und sag mal
Tatsächlich ist er noch nicht mal von mir erfunden, der Teufel. Ich habe mich vor kurzem mit einer Bank unterhalten, die genau das hatte.
Oh
Ein
Mann.
Zertifikat auf einem Server, 3 Monate Stillstand.
Shit.
Bis sie endlich herausgefunden haben, wer das ursprünglich einmal gepflegt und verwaltet
Ja.
hat und was da eigentlich passiert ist. Also
Ja.
der junge Mann, der das gepflegt hatte, ist in Rente gegangen, hat leider keinen Bescheid gesagt und das Zertifikat ist abgelaufen. Keiner wusste, wie er rankommt.
Und das ist keine Seltenheit, habe ich auch bereits zweimal erlebt, genau den Fall. Das ist
Genau.
Realität.
Und deswegen gibt es halt auch Softwarelösungen auf dem Markt, die zum einen erstmal mein eigenes Netzwerk scannen. Sie suchen alle vorhandenen Zertifikate. Sie suchen danach, wo sind sie, wie werden die betrieben, was sind da eigentlich für Berechtigungen und ähnliches drauf. Und man braucht ja die Public Key Infrastructure, sprich einen ja, Verwalter für diese Zertifikate, mehr oder weniger zu sagen. Dort wird die Software on top gelegt. Sie guckt sich an, was habe ich eigentlich in meinem Netzwerk. Gibt es noch irgendwelche Schlüssel, also sogenannte SSH-Keys, die eine Hintertür zum Gerät öffnen können oder nicht? Zeigt die alle transparent auf, sodass man entscheiden kann, welche will ich behalten, welche müssen weg, welche setze ich in die Verwaltung oder will ich gar nicht erst mit einbinden. Und dann lassen Sie sich mit dieser Software vollautomatisiert innerhalb von Sekunden jederzeit austauschen. Sprich, ich habe 300.000 Zertifikate in einer Bankversicherung oder in einem Produktionsunternehmen, die laufen mir immer eben ab. 2 Sekunden später habe ich sie alle ausgetauscht und kann damit vernünftig wieder weiterarbeiten. Ich habe keine Unterbrechung in meiner Produktion. Also diese Anbieter gibt es, da muss man halt einfach sich ein bisschen auf dem Markt erkundigen. Wir vertreten zwei, drei davon.
Ja.
Und ja, entsprechend kann man natürlich sein Unternehmen etwas weiter absichern, weil jeder Zugriff, der in irgendeiner Weise von einem IoT-Device in mein Netzwerk, in meinen internen Datenfluss stattfindet, muss logischerweise authentifiziert werden. Ansonsten hat man einfach nur ein Gerät, was sehr gerne ins Netzwerk reinschreit, aber keiner hält es davon ab, auch mal das Falsche zu sagen.
Und praktisch öffnet Tür und Tor für mögliche Angreifer an der Stelle, wenn das Gerät eben auch noch von außen zu erreichen sein sollte. Ja. Und mir wäre ein Punkt nochmal ganz wichtig, weil wir da jetzt ein bisschen drüber hinweggegangen sind, die beliebte Taktik zu sagen, ja, da mache ich halt nicht so oft Security-Updates, damit ich nicht das Risiko habe, dass vielleicht meine Produktion stillsteht, ist auch keine gute Idee. Weil, wie gesagt, wenn diese
Wird in
Geräte
der Regel
draußen
schneller
sind,
zum Stillstand, als man es haben möchte.
ja, mittlerweile. weil alle diese Geräte, die von außen irgendwo zu erreichen sind, die Angreifer nutzen mittlerweile riesige Infrastrukturen, um das Internet regelmäßig abzuscannen, jede verfügbare IP-Adresse. Und wenn sich da irgendwas zurückmeldet, dann wird das eben auch sehr, sehr schnell ausgenutzt. Es ist ja nicht so, dass die da manuell auf die Suche gehen würden, jetzt bei irgendeiner Firma, die im hintersten Winkel von Deutschland sitzt. Nee, das passiert alles vollautomatisch.
Und teilweise sogar die KI gestützt. Also ja, wir wollen keine Horrorszenarien, aber das ist halt einfach nur Marktrealität, die einen heutzutage immer wieder begegnet und trifft. Und selbst wenn man selber nicht sehen kann, dass da was passiert, heißt es noch lange nicht, dass da nichts passiert.
Wenn ich das jetzt nochmal so zusammenfasse, was ich verstanden habe, also es gibt eben nicht nur diese Consumer-Grade-IoT-Devices, die wir alle kennen zu Hause, sondern eben auch in der Produktion oder besonders in der Produktion, aber du hast auch das Bankenumfeld genannt, im kommerziellen Umfeld gibt es immer mehr Devices, wo die eine Netzwerkverbindung brauchen, um ihre Tätigkeit auszuführen. Wichtige Punkte, die wir da angesprochen haben oder die du genannt hattest, die ich gehört habe, war das Punkt Zertifikat, dass ich eben sicher sein kann, dass dieses Gerät auch das Gerät ist, als dass es sich ausgibt. Um diese Zertifikate zu verwalten, muss ich mir von Anfang an eigentlich Gedanken machen, wie kriege ich das administriert. Auch dafür gibt es eben Lösungen, zum Beispiel eine PKI-Infrastruktur. Netzwerksegmentierung ist basic, ohne dem geht es eigentlich gar nicht. Da muss ich mir aber auch Gedanken machen, wie fein mache ich die Segmentierung. Sollte eigentlich so klein wie möglich sein, aber so, dass es noch verwaltbar ist an der Stelle. Was habe ich vergessen, Walmer? Was muss ich noch auf jeden Fall mitnehmen aus der Folge?
Das ist so ziemlich der Kern des Gesamten, ja. Wenn man noch was drauflegen möchte, ist natürlich, dass man bei neueren Fabriken, besser gesagt neueren Gebäuden und ähnliches, sich nochmal mit der Gesamttopologie, also beziehungsweise dem Gesamtnetzwerk, auch als solches befassen sollte. Dass man da auch vielleicht eine physikalische Segmentierung mit reinlegt, nicht nur eine virtuelle. Aber ansonsten war das eine ziemlich gute Zusammenfassung.
Super. Dann nochmal der Appell: Patchen, patchen, patchen. Und für alle, die uns zugehört haben, herzlichen Dank.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.